Und wir warten vielleicht noch kurz, bis die Plätze gewechselt haben. Bitte aber die Kollegen, das zügig zu tun. Und rufe als ersten Redner für die Bundesregierung den Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius auf.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Kollegen! Vor zwei Wochen habe ich gemeinsam mit dem Bundeskanzler und dem Außenminister am NATO-Gipfel in Den Haag teilgenommen. Dieses Treffen war weit mehr als ein Routinetreffen, weit mehr als ein normaler sicherheitspolitischer Austausch. Es war ein historischer Meilenstein für unser Bündnis und für Europa. Die NATO-Partner haben sich verpflichtet, bis 2035 5% ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung, also 3,5%, und in sicherheitsrelevante Bereiche 1,5% zu investieren. Dieser Paradigmenwechsel unterstreicht, Europa übernimmt wieder Verantwortung in der NATO, politisch, militärisch und finanziell, und das gemeinsam. Und, meine Damen und Herren, das ist historisch. Und ich füge hinzu, es ist überfällig. Angesichts der Entwicklung der letzten Jahrzehnte, muss man sagen, in denen die Vereinigten Staaten von Amerika den Löwenanteil auch der konventionellen Abschreckungsfähigkeiten in Europa übernommen hatten, war klar, dass irgendwann die Europäer mehr Verantwortung würden übernehmen müssen, nicht zuletzt, aber vor allem auch wegen eines verstärkt notwendig werdenden Engagements der Amerikaner im Indopazifik aufgrund der dort herrschenden Lage. All das führt dazu, dass wir mehr machen müssen. Und dieses Burden-Sharing findet jetzt Niederschlag in dieser Übereinkunft. Und ich wiederhole mich, es wird höchste Zeit. Die Zeiten, in denen über die NATO gelächelt wurde mit dem Spruch, in die Abkürzung umgewandelt in No Action, Only Talking Only, die sind vorbei. Die NATO ist handlungsfähig und hat das in Den Haag eindrucksvoll gezeigt, meine Damen und Herren. Aber mit diesem europäischen Wendepunkt beginnt der erste eigentliche Weg, und Deutschland geht auf diesem Weg voran. Wir holen nach, was zu lange aufgeschoben wurde. Wir reparieren, was verschlissen ist. Und wir bauen auf, was wir in dieser neuen Zeit brauchen. Eine wehrhafte NATO, die unsere Gegner abschreckt und unsere Freiheit schützt, meine Damen und Herren. Und dieser Kurs ist die richtige Antwort auf eine Bedrohungslage, die wir alle täglich sehen können, mindestens nach 3,5 Jahren Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Ein aggressives Russland mit unverkennbar imperialistischen Ambitionen. Die jüngsten Äußerungen von Wladimir Putin in St. Petersburg lassen keinen Zweifel daran. Er sagte dort, ich zitiere, das ist kein Sprichwort, das ist kein Gleichnis, sondern eine alte Regel, wo ein russischer Soldat seinen Fuß hinsetzt, das ist unser, meine Damen und Herren. Imperialistischer geht es nicht, das ist eine klare Ansage. Und auch deswegen und dann wegen der allgemeinen Bedrohung, die sich daraus ergibt, durch die Umstellung auf Kriegswirtschaft, durch verbale Bedrohung von Nachbarstaaten, aber auch von NATO-Mitgliedern, meine Damen und Herren, war klar, das transatlantische Bündnis muss seine neuen Fähigkeitsziele definieren, sich auf sie verständigen. Und ja, meine Damen und Herren, sie sind ambitioniert, aber sie sind auch notwendig. Und sie verlangen viel von unserer Bundeswehr. Höhere Bereitschaftsgrade, umfassende Vollausstattung, moderne Führungssysteme, Luftverteidigung, Aufklärung und vieles, vieles mehr. Und hinzu kommen Fähigkeiten, die wir selbst für den Schutz unserer Heimat benötigen, für die Umsetzung des Operationsplans Deutschland. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist die Erhöhung unserer Verteidigungsausgaben in Deutschland zwingend notwendig. Und meine Damen und Herren, wir senden damit klare Signale. Zum einen an unsere Partner und Alliierte. Deutschland steht zu seinem Wort, auf Deutschland ist Verlass. An die Industrie. Wir schaffen Planungssicherheit und sorgen für eine schnellere und verlässliche Beschaffung. Und schließlich an mögliche Gegner. Verteidigung ist für uns keine Option, sondern Staatsaufgabe mit höchster Priorität, meine Damen und Herren. Und deswegen legt die Bundesregierung hier heute einen Verteidigungshaushalt vor, der Deutschlands Verantwortung in der NATO und für die Sicherheit in Europa gerecht wird. Und vorbehaltlich Ihrer Zustimmung steigt der Einzelplan 14 in diesem Jahr auf rund 62,4 Milliarden Euro. Das sind rund 10 Milliarden mehr als im vergangenen Jahr. Hinzu kommen 24 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen. In Summe stehen der Bundeswehr damit 86 Milliarden Euro zur Verfügung. Wir machen damit einen großen Schritt Richtung 5%. Und ja, das sind große Summen. Ja, das sind große Summen, die vielen wehtun. Und ja, das sind große Summen, die wir aber zielgerichtet und mit Augenmaß einsetzen werden. In Personal, Ausrüstung, Ausbildung, Infrastruktur und Technik. Unser Ziel ist die möglichst schnelle Vollausstattung der Bundeswehr und ihre Durchhaltefähigkeit. Denn daran, meine Damen und Herren, werden wir gemessen, international. Wir werden daran gemessen, wie einsatzbereit wir wann sein werden. Ein Beispiel dafür, wie das beobachtet wird, ist die Brigade Litauen, deren Aufstellungsappell noch keine 6 Wochen her ist. Eine Brigade, für die wir hohen Respekt, viel Dankbarkeit und viel Respekt bekommen. Und das völlig zu Recht, meine Damen und Herren. Und ja, wir haben im letzten Jahr fast 125 Millionen Euro Vorlagen in den Deutschen Bundestag eingebracht. Und trotz vorläufiger Haushaltsführung ist es uns gelungen, das Tempo bei der Beschaffung für die Bundeswehr weiter hoch zu halten und so an die Erfolge vom letzten Jahr anzuschließen. Und ich danke Ihnen allen, die daran in den Ausschüssen mitgewirkt haben, für Ihre Unterstützung. Neben der Fortführung begonnener Rüstungsprojekte wie dem Kampfpanzer Leopard 2A8, weiterer Flugabwehrsysteme des Typs Patriot und IRIS-T und der Digitalisierung unserer Streitkräfte werden wir mit Ihrer Unterstützung auch in diesem Jahr eine Vielzahl wichtiger Vorhaben auf den Weg bringen. Munition nach wie vor, Drohnen, Radhaubitzen bis hin zum Eurofighter. Unser Anspruch ist es, die Beschaffung in dieser Legislaturperiode weiter zu beschleunigen und die Zusammenarbeit mit der Industrie weiter zu intensivieren. Denn gerade hier liegt der Einschlüssel für den Erfolg der nächsten Jahre. Und ja, es ist klar, Geld ist das eine. Aber gleichzeitig gilt auch, wer technologisch zurückbleibt, wird sicherheitspolitisch abgehängt, meine Damen und Herren. Deshalb investieren wir gezielt in Zukunftstechnologien. Vom Schutz gegen Kleindrohnen bis zur Integration von künstlicher Intelligenz in Gefechtsführung und Lagebild. Gerade Drohnentechnik und Drohnenabwehr sind längst keine Nischen mehr. Sie sind zunehmend Kernfähigkeiten moderner Streitkräfte und sie werden die taktischen Verfahren der Zukunft in unserer Truppe wesentlich mitprägen. Aber ja, Material alleine reicht nicht, um uns zu verteidigen. Es sind vor allem die Menschen in der Bundeswehr, die Tag für Tag Außergewöhnliches leisten, meine Damen und Herren. Und sie verdienen unser aller Dank und unsere Anerkennung. Deswegen hat die personelle Einsatzbereitschaft für mich besonders in diesen Tagen absolute Priorität. Die neuen NATO-Fähigkeitsziele und der Operationsplan Deutschland verlangen von uns einen massiven Aufwuchs. Mindestens 60.000 zusätzlich aktive Soldatinnen und Soldaten braucht es. Hinzu kommt eine leistungsfähige Reserve von mindestens 200.000 gut ausgebildeten und ausgerüsteten Frauen und Männern. Und klar ist damit auch, unsere Zielgröße von 203.000 Soldatinnen und Soldaten muss angehoben werden. Und auch die Wehrverwaltung braucht mehr Personal. Mit dem angemeldeten Personalhaushalt, und ich weiß, er ist beachtlich in seinem Umfang, machen wir einen wichtigen Schritt in diese Richtung. Und erfreulich ist, das wissen Sie, die Trendwende in der Nachwuchsgewinnung ist da. Das Interesse an der Bundeswehr wächst spürbar. Und das ist in jeder Hinsicht ein gutes Zeichen, meine Damen und Herren. Und ich bin davon überzeugt, der neue Wehrdienst wird diese Entwicklung weiter verstärken. Der neue Wehrdienst ist unser Angebot an junge Menschen, ihrem Land zu dienen. Freiwillig und mit Perspektive. Wir wollen damit die Reserve und unsere Durchhaltefähigkeit stärken. Und all das zeigt, und das ist wichtig in diesen Tagen, unser Land geht sicherheitspolitisch voran, als Schrittmacher. Und als solcher werden wir wahrgenommen unter den NATO-Partnern der Europäischen Union, unter unseren europäischen Nachbarn. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir müssen gerade jetzt in einer Phase, wo es darum geht, Tempo zu machen, beherzt handeln. Wir werden in allen Belangen ein verlässlicher Partner sein. Und das gilt auch und besonders für die Ukraine, meine Damen und Herren, die seit über 40 Monaten ihre Souveränität gegen einen brutalen Aggressor verteidigt. Wir werden sicherstellen, dass wir auch weiterhin das dringend benötigte Material an die Ukraine liefern können. Wir bleiben der größte Unterstützer der Ukraine, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich abschließend den Blick nach vorn werfen. Die von der Bundesregierung beschlossenen Eckwerte sehen für den Verteidigungshaushalt einen klaren Aufwuchs vor. Von rund 83 Milliarden im Jahr 2026 bis hin zu 153 Milliarden im Jahr 2029. Und ja, ich weiß, das sind gewaltige Beträge. Aber sie stehen auch für einen gewaltigen Auftrag, eine gewaltige Aufgabe und einen klaren Kurs. Und dieser klare Kurs heißt ein verteidigungsbereites Deutschland in Europa und der NATO, in dem wir, unsere Kinder und unsere Enkel frei und in Frieden miteinander leben können, und das auch noch in 10 oder 20 Jahren, meine Damen und Herren. Und dieser Kurs braucht politische Klarheit, und dieser Kurs braucht haushaltspolitische Verlässlichkeit. Und meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeit der Unsicherheit, wir leben aber auch in einer Zeit der Entscheidung. Ein starkes, geeintes Europa, verankert in der NATO, ist kein Automatismus. Es ist das Ergebnis politischen Handelns, und dieser Haushalt ist ein Teil davon. Er steht für Wehrhaftigkeit, er steht für Verantwortung, er steht für Zukunft. Und er zeigt, Deutschland ist da, partnerschaftlich, verlässlich, verteidigungsbereit. Deshalb bitte ich Sie um Ihre Zustimmung und Ihre Zusammenarbeit. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Wort hat nun für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Rüdiger Lukassen.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die AfD steht für den starken Staat. Wir wollen den starken Staat nicht gegen Bürger, die Politiker im Internet verunglimpfen, aber gegen echte Bedrohungen, sowohl von innen wie von außen. Ein starker Staat muss über verteidigungsbereite Streitkräfte verfügen. An diesem Grundsatz haben wir nie Zweifel gelassen. Die AfD hat unter allen Fraktionen hier im Bundestag den höchsten Anteil an Soldaten. Bei den Linken sind es 0%, bei den Grünen ebenfalls 0%. Das sieht man auch äußerlich. Allein die Verteidigungspolitiker der AfD-Fraktion kommen zusammen auf 210 Dienstjahre aneinandergereiht. Reicht das von heute bis ins Jahr 1815? Da war Blücher gerade in Waterloo angekommen. Die Bundeswehr-Misere, die die alte CDU angerichtet hat, kennen wir also von innen. Wir waren dabei und mussten in Bataillonen, auf Schiffen, in Geschwadern, in Ämtern, in Kommandos alle Fehler ausbaden, die Sie angerichtet haben. Die AfD kennt die Vergangenheit der CDU-Verteidigungspolitik sehr gut. Aber Trennung. Die Zeit ist heute eine andere. Die CDU hat eine Kurskorrektur hingelegt. Sie bekennen sich zu einsatzbereiten Streitkräften. Das sehen wir und sagen, es ist richtig. Und Bundeskanzler Merz selbst hat die Zielmarke ausgegeben, die Bundeswehr zur stärksten Armee Europas rüsten zu wollen. Und auch da sagen wir ja. Deutschland ist das größte Land in Europa. Welches Land in Europa soll denn sonst die stärkste Armee unterhalten? Wir wollen die Zeit der Selbstverzwergung beenden und nicht nur uns selbst, sondern Europas Staaten in eine sichere und freie Zukunft anführen. Gemeinsam als souveräne Nation, aber eben einer muss vorangehen. Mir fällt kein Grund ein, warum Deutschland diesen Platz nicht einnehmen sollte. Allerdings, jede gute Absicht kann bei der Umsetzung auch scheitern. Und da macht die Bundesregierung mit ihrer Verteidigungspolitik einen gravierenden Fehler. Sie setzt auf immer das gleiche Mittel, das auch alle anderen Großbaustellen in unserem Land reparieren soll, Geld. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine arbeiten Verteidigungs- und Haushaltsausschuss eine wahre Bestellflut für Waffensysteme ab. Was allerdings fehlt, ist eine echte Reformpolitik dazu. Wenn die Bundesregierung jetzt 1000 Kampfpanzer bestellen will, muss sie sicherstellen, dass solche Mengen an Großgerät durch die Streitkräfte auch aufgenommen werden können. Das tut sie aber nicht. Dafür gibt es das Personal nicht. Sollten sie das Personal rekrutieren können, müssen die Soldaten und das neue Gerät auch irgendwo untergebracht werden. Dafür gibt es die Infrastruktur nicht. Um Infrastruktur und Aufwuchs der Bundeswehr zu schaffen, fehlen die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Sie brauchen daher zum einen eine Offensive zur Entbürokratisierung, um die Hürden beim Aufbau der Infrastruktur zu beseitigen, und zum anderen brauchen Sie die Reaktivierung der Wehrpflicht. Seit elf Jahren versucht das Verteidigungsministerium, die Lücken im Personal durch Attraktivitätsmaßnahmen zu stopfen. Sie haben es nicht geschafft. Minister Pistorius will jetzt wieder noch attraktiver werden. Jetzt geht es aber nicht mehr um das Delta von 20.000 Soldaten, sondern um weitere 60.000 plus 140.000 Reservisten. Wir alle hier wissen, dass das mit Freiwilligkeit nicht zu schaffen ist. Aber die Bundesregierung will den entscheidenden Reformschritt nicht gehen. Beschaffung ohne echte Reform wird die Bundeswehr nicht zur stärksten Armee Europas machen. Und der Bundeswehr Panzer abzunehmen und sie in die Ukraine zu geben, auch nicht. Wir wollen Aufrüstung für Deutschland und nicht für andere Staaten. Meine Damen und Herren, natürlich markiert der russische Angriff auf die Ukraine eine Zäsur. Um das mal auf den Punkt zu bringen, die deutsche Politik ist seit über 3 Jahren maßgeblich mit der Thematik Krieg und Frieden beschäftigt. Keiner wollte das, Sie nicht von der Union und wir nicht von der AfD. Und trotzdem ist es passiert. Warum es passiert ist, wird irgendwann durch Historiker ermittelt werden, und daraus können dann auch politische Lehren gezogen werden. Für die jetzt verantwortlichen Politiker in Exekutive und in Legislative kann es aber nur darum gehen, mit dieser verfahrenen Situation richtig umzugehen, und zwar im Sinne Deutschlands. Die Bundesregierung sagt, dass sie mit einem russischen Angriff auf das Bündnisgebiet ab 2029 rechnet. Auf dieser Prognose sind all Ihre Planungen aufgebaut. Wir haben dazu mehrfach nachgefragt und nie eine zufriedenstellende Antwort erhalten. Ich fordere die Bundesregierung deshalb noch einmal auf. Werden Sie deutlicher. Verzichten Sie an dieser existenziellen Stelle auf jede Form der politischen Trickserei. Meine Partei sieht die Prognose eines Angriffs in 4 Jahren mit wesentlich größerer Skepsis. Die Wahrheit ist aber auch, wir können es nicht ausschließen. Und weil das so ist und es dabei um den Fortbestand unseres Landes gehen kann, ist Verteidigungsbereitschaft ein Grundbetrieb und ein Grundgebot der politischen Vorsorge und des nationalen Selbstbehauptungswillens. Verteidigungsbereite Streitkräfte sind für uns allerdings nur ein Instrument im Besteckkasten der Sicherheitspolitik. Diplomatie ist das zweite. Und da ist es für uns völlig unverständlich, dass sich Außenminister Wadefuhl zu der Aussage hinreißen ließ, dass Russland immer unser Feind bleibe. Solche Aussagen zeugen nicht nur von erschreckend enger historischer Blickweite, sie sind gefährlich und dumm. Denn sie nehmen der Bundesregierung das zweite wichtige Instrument der Sicherheitspolitik aus der Hand. Denn durch Diplomatie können Kriege abgewendet werden und wurden es auch schon. Diplomatie bedeutet dabei nicht, miteinander zu sprechen und sich die bekannten Positionen an den Kopf zu werfen. Diplomatie ist hart, erfordert Ausdauer und Geschick. Und Diplomatie ist auch, dass man hinter die eigenen Forderungen und Wertvorstellungen zurückfallen kann. Deshalb setzt sich die AfD auch so vehement für eine realitätsbasierte Außenpolitik ein. Meine sehr geehrten Kollegen, der Bundeskanzler sagte heute Morgen einen fatalen Satz. Die Mittel der Diplomatie seien ausgeschöpft. Die AfD betrachtet Diplomatie und einsatzbereite Streitkräfte als Zwillinge. Die Diplomatie ist dabei der agilere, der sichtbare Teil eines Teams, der Teil, der reist, der Gespräche führt und der auch nach der 20. Absage nicht müde wird, es wieder zu versuchen. Die Streitkräfte sind der stille Bruder im Hintergrund. Dieser Bruder hat keine aktive Rolle, aber jeder weiß, dass er da ist und weiß, was er kann. Dieser Bruder sorgt dafür, dass die Diplomatie erfolgreicher ist, weil jeder Gesprächspartner im Bilde ist, dass er in der Not da ist und kämpfen wird. Nichts macht militärische Stärke so überflüssig wie militärische Stärke. Ein letzter Blick auf die USA. Für die CDU ist die transatlantische Bindung Teil ihrer DNA, unserer nicht. Die AfD hat sich seit ihrer Gründung einen kritischen Blick auf die USA bewahrt, aus ganz grundsätzlichen Überlegungen zu unserem Land und seiner Souveränität. Seit der Präsidentschaft Donald Trumps ist auch der Blick der Union realistischer geworden. Ihnen wurde nun bewusst, dass auch innerhalb einer Verteidigungsallianz keine Freundschaften bestehen, sondern Interessen. Die Union und die AfD kommen in diesem Punkt zwar aus unterschiedlichen Denkschulen, aber heute zum gleichen Ergebnis. Deutschland und Europa müssen die Verteidigung in die eigenen Hände nehmen. Wer hierbei lacht, zeigt seine Intelligenz, Frau Brugger. Meine Damen und Herren, die epochalen Umbrüche, in denen unser Land bereits mittendrin steckt, sind für jeden spürbar. Wenn es Deutschland gelingen soll, aus diesen Umbrüchen unbeschadet hervorzugehen, müssen in der Politik größere Maßstäbe gelten. Ich nehme uns davon ausdrücklich nicht aus, denn ich will nicht irgendwann erkennen müssen, dass ich zwar recht hatte, aber alles verloren ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das Wort hat nun der Abgeordnete Thomas Erndl von der CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, realitätsbezogene Außenpolitik, Herr Lukassen, weiß nicht, ob Sie das ernst gemeint haben. Wieso nehmen Sie denn die Realität nicht zur Kenntnis, dass Russland jeden Tag in hunderten Kriegsverbrechen zivile Ziele angreift, Zivilisten angreift? Wieso lassen Sie Zweifel an der Frage, auf welcher Seite Sie stehen? Wieso lassen Sie Zweifel an der Frage, welchem Bündnis wir zugehörig sind? Meine Damen und Herren, der NATO-Gipfel in Den Haag war ein Meilenstein für unsere Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die Mitgliedstaaten haben sich mit großer Geschlossenheit zu ambitionierten Zielen bekannt. Unsere Verteidigungsausgaben sollen innerhalb weniger Jahre auf bis zu 5% unserer Wirtschaftsleistung steigen. Dieses Haus, meine Damen und Herren, hat dafür, ja, in alter Besetzung mit einer historischen Entscheidung die Grundlage gelegt. Ich danke allen Fraktionen, die hier mitgewirkt haben und damit die Grundlage gelegt haben, dass wir jetzt auch diesen Aufwuchs darstellen können. Und das ist notwendig für ein wehrhaftes Deutschland, für ein wehrhaftes Europa und für den Zusammenhalt in der NATO. Und nicht etwa, um Donald Trump zu gefallen, sondern weil es unser ureigenstes Interesse ist, als Fundament einer glaubwürdigen und zukunftsfesten Abschreckung. Diese 5% sind 5% für Freiheit und Sicherheit, meine Damen und Herren. Diese 5% sind ein politisches Signal in alle Richtungen. Nach außen, vor allem an Russland, zeigen sie, dass Europa und Nordamerika gemeinsam bereit sind zu einer Verteidigung jedes Quadratmeters Bündnisgebiet, egal ob das im Baltikum oder sonst wo ist. Nach innen zeigen diese 5%, wir wollen mit dieser Kraftanstrengung unsere Wehrhaftigkeit neu aufstellen. Und gegenüber unseren Partnern in der NATO sind sie ein Ausdruck der Bereitschaft, in Europa Verantwortung zu übernehmen. Konkret heißt das, für das Jahr 2025 werden wir in Summe über 86 Milliarden ausgeben. In der Finanzplanung wächst dieser Etat dann auf über 150 Milliarden an. Dieser Bedarf ist mit konkreten Projekten hinterlegt, die für unser erweitertes Profil, für unsere neuen NATO-Fähigkeitsziele insgesamt notwendig sind. Die Mittel fließen gezielt in Schlüsselbereiche, Luftverteidigung, Präzisionswaffen, Bevorratung und Produktion von Munition, unbemannte Systeme, Digitalisierung und Führungsfähigkeit. Wir sehen an der Ukraine jeden Tag, dass wir in vielen Bereichen auch neu denken müssen. Herkömmliche, moderne Waffensysteme müssen durch unbemannte Systeme, durch Drohnen und durch Drohnenabwehr ergänzt werden. Sie sind integraler Bestandteil moderner Kriegsführung. Wer nicht mit den technischen Möglichkeiten Schritt hält, verliert. Und deswegen haben Start-ups, neue Ideen, Innovationen eine große Bedeutung für unsere Verteidigungsfähigkeit. Es braucht hier gute Rahmenbedingungen und ein gutes Ökosystem, damit diese neuen Ansätze auch schnell nutzbar sind. Bei dem rasanten Entwicklungstempo müssen wir die Fähigkeit zur schnellen Massenproduktion und die Fähigkeit zur Weiterentwicklung dieser Technologien für unsere Bundeswehr sicherstellen. Denn für uns ist absolut klar, eine leistungsfähige Rüstungsindustrie, eine leistungsfähige Wirtschaft, ein leistungsfähiger Mittelstand, das sind alles integrale Bestandteile unserer Wehrhaftigkeit, integrale Bestandteile unserer Souveränität, meine Damen und Herren. Und dafür braucht es langfristige Aufträge und Planungssicherheit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei so einer Haushaltsdebatte stehen natürlich oft die Zahlen im Mittelpunkt. Vom Geld ist man dann schnell bei den notwendigen Beschaffungen und eben auch bei Wirtschaft und Wertschöpfung. Aber entscheidend dafür, dass wir heute in Frieden und Freiheit leben, sind über 180.000 Soldatinnen und Soldaten und Zehntausende zivile Angestellte unserer Bundeswehr, denen ich an dieser Stelle ein herzliches Danke für ihren Dienst an unserem Land zurufen möchte. Und genauso ihren Anteil daran, dass wir heute hier in einem friedlichen und freiheitlichen Europa leben können, haben alle, die in der Geschichte der Bundeswehr gedient haben und die wir beim bundesweiten Veteranentag besonders in den Mittelpunkt stellen. Hinter jeder Uniform, hinter jedem Soldaten und jeder Soldatin in Flecktarn steht ein Mensch mit einer Geschichte, mit Familie, mit Überzeugung. Die Bundeswehr ist kein anonymes System aus Gerät und Zahlen. Sie ist eine Truppe aus engagierten Frauen und Männern, die bereit sind, Verantwortung für unser Land zu übernehmen. Umso wichtiger ist es auch hier, dass der Haushalt die richtigen Weichen stellt. Mit 10.000 neuen militärischen und 1.000 zusätzlichen zivilen Stellen in diesem Jahr lösen wir auch einzelne Beförderungsstaus auf und bereiten uns auf die Zukunft vor. Denn wir stehen vor einer großen Aufgabe. Der Personalkörper muss signifikant anwachsen und daneben wieder eine leistungsfähige Reserve in signifikanter Größe stehen. Und dazu werden wir in den nächsten Monaten einen neuen Wehrdienst auf den Weg bringen, der konkrete Zielmarken erfüllen muss. Das ist eine komplexe Materie. Da sind auch viele juristische Teilfragen enthalten. Und deshalb auch danke an das Ministerium für die Ausarbeitung des Entwurfs als Grundlage für die weitere Debatte. Und ja, weitere Debatte. Es ist der Normalfall, dass jede Fraktion hier im weiteren Verfahren noch Sichtweisen einbringt. Das ist der Normalfall hier im Parlament und das ist auch der Normalfall in einer Koalition. Wir sind uns über das Ziel einig und werden uns auch da konstruktiv und gemeinsam hinarbeiten. Eins ist mir dabei aber noch wichtig, meine Damen und Herren. Wir sprechen in der öffentlichen Debatte oft über diesen Pflichtbegriff, darüber, was jungen Menschen dann weggenommen wird. Dabei stellen wir meines Erachtens die falsche Frage. Die Ansprache muss doch lauten, wir brauchen dich. Du hast Fähigkeiten, die für die Sicherheit unseres Landes wichtig sind. Und wir können dir etwas bieten. Kameradschaft, Verantwortung, auch persönliche Entwicklung. Wer diesen Dienst leistet, wächst daran und leistet einen Beitrag dazu, dass wir auch weiterhin in Frieden und Freiheit und in Sicherheit leben können. Ich bin mir sehr sicher, dass wir so auch den Blick junger Menschen auf diese Frage verändern können. Dann wird die Frage einer Pflicht doch mehr zu einer Frage von Chancen und Anerkennung und persönlicher Entwicklung. Meine Damen und Herren, dieser Haushalt folgt einem klaren Ziel: die Bundeswehr ertüchtigen, Fähigkeiten aufbauen, Abschreckung glaubwürdig machen. Die Truppe erwartet Ergebnisse, unsere Partner erwarten Führungsstärke und unsere Bevölkerung erwartet Schutz. Und deshalb gilt: jetzt ist der Moment, unsere Verteidigung zukunftsfähig zu machen, nicht nur in Worten, sondern in Taten, mit klaren Zielen, mit messbaren Fortschritten und mit dem Willen, diese Verantwortung auch dauerhaft zu tragen, hier in diesem Parlament und wir gemeinsam in unserer Regierungskoalition. Herzlichen Dank allen, die hier auch einen Beitrag leisten, dass wir diesen Haushalt konstruktiv beraten und dann auch in dieser historischen Dimension beschließen. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf die weitere Debatte.
Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Abgeordnete Agnes Jambrugger.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will gerne einmal auflösen, warum ich gelacht habe. Unser sehr hochverehrter Ausschussvorsitzender hat einen sehr coolen, klugen und nachdenkenswerten Spruch zum Thema Denkschulen gemacht, der mir noch einmal eins gezeigt hat, was ich ohnehin schon weiß, dass die Union sich zur politischen Mitte des Hauses zugehörig fühlt und nicht zum rechten Rand, meine Damen und Herren. Aber die Lage ist ja ernst. Humor ist auch eine Form von Resilienz. Aber ich will Ihnen einmal etwas Ermutigendes erzählen. Denn ich war letzten Donnerstag bei einem Termin zum Thema Gesamtverteidigung. Und zwar nicht im Verteidigungsministerium, nicht bei der NATO, sondern bei meiner Industrie- und Handelskammer in Oberschwaben. Und die haben mir gesagt, wir wissen um den Ernst der Lage und wir haben uns auf den Weg gemacht. Denn wir wollen auch als Unternehmen Verantwortung wahrnehmen, unsere Freiheit und Demokratie, unsere Gesellschaft und unser Land widerstandsfähiger zu machen und besser zu schützen. Und so oder so ähnlich geht es mir in den letzten Jahren bei so vielen Terminen, in Rathäusern, auf dem Marktplatz, bei den Blaulichtorganisationen oder sogar mit Schulklassen. Aber hier in Berlin haben mir in den letzten Jahren immer wieder Personen in hohen politischen Positionen erklärt, man solle besser nicht über diese Fragen sprechen, weil das würde ja den Menschen Angst machen. Aber unsere Bürgerinnen und Bürger, die sind doch nicht blöd. Viele spüren eben Angst und Sorge und Verzweiflung. Dafür muss man ja nur kurz die Nachrichten anmachen. Jeden Tag sieht man dann Kriege, Krisen, Katastrophen, die uns allen immer näher kommen oder längst schon da sind. Und das totzuschweigen, das ist doch ein riesiger Fehler. Das Problem, das sind ja nicht die Menschen in diesem Land, sondern das Problem ist das Mindset mancher hier im politischen Berlin. Und wenn wir das hier in unterschiedlichen Haushaltstiteln und Debatten und Ausschüssen haben, am Ende reden wir immer über das Gleiche. Russische Sabotageaktionen in der Nähe des Truppenübungsplatzes, Hackerangriffe auf das örtliche Krankenhaus, brutalere Überschwemmungen infolge der Klimakrise. Das alles trifft die Menschen und ihren Alltag vor Ort. Das alles führt zu Unsicherheit. Was die Menschen deshalb von uns allen hier erwarten, das sind Antworten und ein Plan, wie wir uns besser schützen, wappnen und wehren können. Und viele wollen etwas tun. Sie wollen mit anpacken, aber sie fragen, wie, wo, was kann ich tun? Und da ist in den letzten Jahren und Monaten, insbesondere was den zivilen Anteil der Gesamtverteidigung angeht, zu wenig passiert. Denn jeder und jede kann etwas einbringen, um unsere Demokratie stabiler, unsere Kommunen besser vorbereitet und unser Land sicherer zu machen. Ein Plan, Übungen, Selbstwirksamkeit, das ist doch, was in unsicheren Zeiten Mut und dann auch Erfolg schafft. Meine Damen und Herren, Und gerade weil die Weltlage aber unbequem bedrohlich ist, braucht es ein gemeinsames Verständnis von der Lage. Es braucht einen Plan, eine engagierte Umsetzung bei uns, aber auch gemeinsam in der EU. Es braucht auch Klartext. Daran mangelt es weder dem Kanzler noch dem Verteidigungsminister. Aber es reicht eben nicht, nur markige Schlagzeilen zu machen und zu posen. Wir Grüne haben Ihnen ermöglicht, dass Sie das Geld haben, was notwendig ist, um unser Land sicherer zu machen. Und wir werden Sie in ein paar Monaten daran messen, ob Sie dann auch wirklich liefern. Und natürlich ist es bitter, dass wir mehr Geld in unsere Sicherheit investieren müssen. Denn wir würden alle natürlich das Geld lieber für Bildung, für Klimaschutz, für Zusammenhalt einsetzen. Aber auch deshalb haben wir Grüne der Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse zugestimmt, damit eben diese wichtigen Fragen nicht gegeneinander ausgespielt werden können. Und wir hätten das auch schon für über einem Jahr gemacht. Aber Friedrich Merz hat sich als Oppositionsführer geweigert, das Grundgesetz auf geordnetem Wege mit breiter Debatte zu ändern. Und dann gab es eben diesen verlogenen Wahlkampf, so viel auch zum Thema ehrliche Außen- und Sicherheitspolitik. Und das alles musste in einer chaotischen Hauruck-Aktion nachgeholt werden. Und die ist nur geglückt, weil wir Grüne den Ernst der Lage, die Sicherheit des Landes nicht der Parteipolitik geopfert haben, so wie die Union das über viele Jahre hier getan hat. Und als grüne Opposition werden wir jetzt ganz genau mit Adlersaugen darauf achten, dass dieses Geld auch effizient und effektiv ausgegeben wird. Keine Wahlkreisgeschenke für Koalitionsabgeordnete mehr, keine überteuerten Projekte, von denen nur Rüstungskonzerne profitieren. Jetzt muss schnell das beschafft werden, was die Bundeswehr braucht, um unser Land sicherer zu machen, nicht weniger und nicht mehr. Und wenn Markus Söder jetzt aus Bayern ruft, ein Viertel der Milliarden soll gefälligst an die bayerische Rüstungsindustrie fließen, dann ist das genau die alte falsche Denke, die zu Untersuchungsausschüssen und Rüstungsskandalen geführt hat. Und es geht um unsere Sicherheit und nicht darum, um irgendwelche Freunde in Bayern zu versorgen. Meine Damen und Herren, in diesen Stunden kämpfen die Menschen der Ukraine weiter um ihr Überleben, ihre Freiheit, aber auch um unsere Sicherheit in Europa. Viele Städte brennen nachts. Und wenn Präsident Putin jede Friedensbemühung in der Ukraine mit noch mehr Raketen auf Spielplätze, noch mehr Bomben auf Wohnhäuser beantwortet, wenn Präsident Trump überlebenswichtige Hilfe für die Ukraine immer wieder in Frage stellt, dann braucht es mehr als nette Fotos. Dann braucht es entschlossenes Handeln. Auch kein Jammern über die Trump-Regierung, auch kein Schönreden, kein Koalitionsstreit, sondern eine klare und mit Taten unterlegte Botschaft an die Kriegsverbrecher im Kreml: Wagt es nicht, unsere Demokratie, unsere Freiheit anzugreifen, weder in der Ukraine noch im Baltikum und erst recht nicht hier in unserem Land. Wir haben bei der Änderung des Grundgesetzes auch die Hilfe für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten nicht ohne Grund von der Schuldenbremse ausgenommen. Es gibt auch hier beim Militär und beim Zivilen keine Ausrede mehr für diese Bundesregierung, jetzt nicht sofort und entschlossen das zu tun, was dringend notwendig ist. Vielen Dank.
Für die Fraktion Die Linke hat nun das Wort der Abgeordnete Dr. Dietmar Bartsch.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, auch da, sehr geehrter Herr Werbeauftragter, Herr Otte, grüße Sie. Wir haben ja hier heute den Haushalt, der die Überschrift tragen könnte, whatever it takes. Das ist ja einmalig, so einen Haushalt gibt es ansonsten nicht. Und ich will am Anfang ganz klar und deutlich sagen, das, was Sie hier mittelfristig vorhaben, das halte ich für Wahnsinn. Das führt dazu, dass Sie den sozialen Zusammenhalt nicht nur in unserem Land, sondern letztlich in Europa gefährden. Und das ist aus meiner Sicht unverantwortlich. Ich will auch in Deutlichkeit sagen, mir ist zwar klar, dass die Steigerung, ich war 1998 das erste Mal im Bundestag und da war der Verteidigungsetat in einer Größenordnung von 24 Milliarden. Und heute wollen Sie, wie Sie selbst gesagt haben, mit Sondervermögen zu einem Volumen von 86 Milliarden kommen. Das ist schon ein gewaltiger Sprung. Ich will nur darauf hinweisen, dass dieser Einzelplan, und zwar seit Jahren, immer gesteigert worden ist. Von wegen Kaputtsparen. Es ist immer gesteigert worden. Man muss mal die Frage stellen, was ist aus dem Geld geworden? Wie ist das eingesetzt worden? Das finde ich zumindest dringend notwendig. Und wer mir jetzt sagt, na, wir müssen das ja steigern, wir haben ja eine neue Sicherheitslage, das weiß ich. Und jeder, der das anders sieht, ist nicht automatisch ein Putinist oder ein Kremlverteidiger. Nein, es ist ein furchtbarer Angriffskrieg, den Russland führt. Das ist unbestritten. Das sagen wir auch. Aber man kann zu anderen Schlussfolgerungen kommen als zu dieser gigantischen Aufrüstung. Das ist jedenfalls meine These. Und ich will mal daran erinnern, es gab hier im Deutschen Bundestag unendliche Diskussionen und sehr tiefgründige, als es um 2% ging. Und es gab nicht wenige, einige sitzen heute noch hier in der sozialdemokratischen Fraktion, die da sogar über 2% sehr kritische Äußerungen getroffen haben. Ich finde das mindestens ja mal nachdenkenswert. Und im Übrigen, nicht mal alle europäischen Länder haben heute 2% erreicht. Das müssen wir einfach nur mal festhalten. Und jetzt wird eben mal so locker gesagt, 5%, das haben wir alles unterschrieben. Ich finde das problematisch, vor allen Dingen deshalb, wenn man dann gleichzeitig beim Einzelplan 23, eben war davor der Einzelplan 5 vom Außenminister, wenn man da bei der humanitären Hilfe so drastisch kürzt, das ist doch nicht mal sozialdemokratisch, das ist unverantwortlich. Da kürzen wir und bei Verteidigung haben wir ohne Ende. Ich finde das unverantwortlich, meine Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, der steigende Rüstungshaushalt hat ja wenig mit der Ausstattung der Truppe zu tun. Als die Wehrbeauftragte, die Vergangene, im vergangenen Jahr in der Bundeswehr-Uni in Hamburg war, da erfuhr sie, dass die dortige Sporthalle der Uni seit über einem halben Jahr wegen Schimmelbefall geschlossen war. In der Südpfalz-Kaserne in Germesheim waren im Frühling vergangenen Jahres Schimmel in Stuben und Sanitärräumen, Wasserschäden sowie an den Wänden abblättern der Putz allgegenwärtig. Das kann man wie vieles andere mehr im Jahresbericht der Wehrbeauftragten nachlesen. Wenn das hier also heißt, das Geld ist für die Truppe da, dann stimmt das eben einfach nicht. Das Geld geht hauch oder vielfach in die Hände von Rüstungskonzernen, die ihre großen Aufträge in der Geschichte jetzt bekommen. Das ist die Wahrheit. Das Wesentliche ist nicht für die Truppe, sondern für Rüstungskonzerne. Und ich kann in diesem Zusammenhang, weil ich ja den Bericht der Wehrbeauftragten zitiert habe, den neuen Wehrbeauftragten nur darum bitten, dass er ein Wehrbeauftragter des Parlaments, der Truppe ist und nicht der Bundesregierung. Das ist mir ungemein wichtig, meine Damen und Herren. Ich will mein Lieblingsbeispiel, was die Rüstungsbeschaffung in unserem Land betrifft, einmal nennen. Das sind die Marinetanker. Zwei Schiffe dieser Art kosten der Bundeswehr pro Schiff über 450 Millionen Euro. Etwas eigenartig, wenn vergleichbare Schiffe bei der britischen und bei der norwegischen Marine nur zwischen 140 und 210 Millionen kosten. Für das Geld, was da im Einzelplan 14 verschwendet wird, hätten wir das 2- bis 3-fache an Tankschiffen in Großbritannien und Norwegen einkaufen können. Das muss man sich mal vorstellen. Das hat auch nichts mehr mit Arbeitsplätzen in Deutschland zu tun. Wie viele Arbeiterinnen und Arbeiter in deutschen Werften sollen denn da angeblich von profitieren? Bevor hier noch weitere Euro in die Beschaffung gesteckt werden, sollte endlich mit der Beschaffung für Rüstungsgüter aufgeräumt werden. Es kann nicht sein, die Ausgaben für die Rüstung explodieren und aus allen Truppenteilen hören wir immer, was nicht funktioniert, was fehlt und was noch gewünscht ist. Das ist ein Widerspruch, der so nicht zu akzeptieren ist. Meine Damen und Herren, wenn man denn mal so in die Untiefen des Einzelplans geht, dann kann man wirklich interessante Dinge finden. Ich sage mal als Beispiel, die Münchner Sicherheitskonferenz wird mehr gefördert als die Vereine der sogenannten Einsatzveteranen sowie die psychosoziale Hilfe für Angehörige der Bundeswehr zusammen. Das ist doch vielleicht auch ein Widerspruch. Warum sollen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dafür so viel ausgeben, aber für die Truppe letztlich nicht? Ich finde, das ist unangebracht. Ich sehe, meine Uhr ist hier am Ablaufen. Ich komme auch zum Schluss, Frau Präsidentin. Ich will deutlich sagen, dass wir in dieser Form den Einzelplan 14 ablehnen. Es müssen erst mal realistische Analysen für reale Bedrohungsszenarien her. Ich hoffe, dass wir in den Beratungen da noch ein Stück weiterkommen und wünsche alles Gute. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun das Wort der Abgeordnete Andreas Schwarz.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! Folgendes Zitat gebe ich hier mal zum Besten. Wir wissen nicht, von wem es genau kommt. Man kann ein Volk nicht in einem Zustand der Wehrlosigkeit erhalten und es zugleich lehren, frei zu sein. Wir leben in einer Zeit fundamentaler sicherheitspolitischer Veränderungen. Die Welt ist unruhiger, instabiler, sie ist gefährlicher geworden. Unsere Demokratie, unsere Freiheit und unser gesellschaftlicher Zusammenhalt stehen zunehmend unter Druck, nicht nur durch die äußeren Bedrohungen, auch durch gezielte Angriffe auf unsere Widerstandsfähigkeit von innen heraus. Russland führt einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine und führt uns vor Augen, Frieden in Europa ist kein Selbstläufer. Auch die sicherheitspolitischen Herausforderungen enden nicht an der ukrainischen Grenze. Im Indopazifik wachsen die Spannungen zwischen Amerika und China. Im Nahen Osten merken wir jeden Tag die eskalierende Gewalt. Und auch innerhalb unserer Gesellschaft sehen wir hybride Bedrohungen durch Cyberattacken, Desinformation und gezielte Angriffe auf unsere demokratischen Institutionen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sicherheit müssen wir gemeinsam täglich hart erarbeiten. Von Soldatinnen und Soldaten, von Fachleuten in Behörden und von Beschäftigten in den Betrieben. Ohne ihre Arbeit gäbe es keine einsatzfähige Bundeswehr, keine funktionierenden Systeme, keine Verteidigungsfähigkeit, auf die wir uns in Krisenzeiten verlassen können. Und dafür an alle mal ein aufrichtiger Dank. Wer unsere Freiheit aber ernst nehmen will, muss bereit sein, sie zu schützen. Und dieser Schutz beginnt mit klaren Entscheidungen hier im Parlament. Die Bundesregierung geht den mutigen Weg der letzten Legislaturperiode konsequent weiter. Mit 62,4 Milliarden Euro im Einzelplan 14, das sind über 10 Milliarden mehr als im Vorjahr, und zusammen mit dem Sondervermögen der Bundeswehr haben wir jetzt 86,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Und die Finanzplanung zeigt, dass wir den NATO-Gipfel vom Juni dieses Jahres ernst nehmen und konsequent umsetzen, sogar schneller als vereinbart. Die geforderten 3,5% bilden wir militärisch bereits 2029 im Haushalt ab. Wir geben das klare Signal an unsere Bündnispartner. Deutschland hat verstanden, Deutschland ist zuverlässig und wir übernehmen Verantwortung, die auch international von uns gefordert wird. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit, denn Verteidigung ist längst nicht nur allein militärisch zu denken. Wir brauchen einen gesamtstaatlichen Ansatz. Gesamtverteidigung bedeutet die Bundeswehr, das Technische Hilfswerk, die Polizei, die Feuerwehren, der Rettungsdienst. Sie sind alle Teile unserer Sicherheitsarchitektur, die unser Land im Ernstfall schützen muss und für den O-Plan Deutschland gerade stehen. Was wir in der Ukraine sehen, ist eine Blaupause für unsere eigene Vorsorge. Schutz kritischer Infrastruktur, Zivilschutz, Versorgungssicherheit, Cyberschutz. All das gehört zur Wehrhaftigkeit einer Demokratie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht aber auch um gezielte Nachwuchsgewinnung, Stichwort Wehrdienst, verbesserte Arbeitsbedingungen für unsere Bundeswehr, aber natürlich auch, dass die Menschen, die zu uns kommen, merken, die Bundeswehr ist ein attraktiver Arbeitgeber. Wir müssen und werden mehr tun, um die Fälle, die Herr Bartsch erklärt hat, abzuarbeiten. Dafür machen wir auch die notwendige Gesetzgebung, die jetzt Zug um Zug in den nächsten Wochen kommt. Und dafür danke an unseren Minister Boris Pistorius für seinen unermüdlichen Einsatz und die klare Haltung. Gleichzeitig verbessern wir die materielle Einsatzfähigkeit. Der Anstieg der Munitionsbeschaffung auf 4,6 Milliarden Euro ist ein wichtiger und richtiger Schritt. Die Infrastruktur für unsere Streitkräfte wird umfassend modernisiert. Im Rahmen der Bauoffensive werden im Jahr 2025 1,9 Milliarden Euro dafür zur Verfügung gestellt. Wir rüsten die Bundeswehr aus und machen sie fit für die Zukunft, technologisch, strukturell und personell. Und das geht nur mit einer starken Industrie. Sie braucht Planungssicherheit, klare Zielvorgaben und eine konsequente Reform des Beschaffungswesens. Alles ist in der Mache und in Umsetzung. Aber, meine Damen und Herren, wir müssen auch darauf achten, Industrie muss auch liefern. Dieser Haushalt garantiert ab sofort der Industrie Planungssicherheit. Dafür erwarten wir in Zukunft Lieferfähigkeit und Liefersicherheit. Unsere Vergabeverfahren werden schneller, flexibler und innovationsfreundlicher. Wir brauchen neue Modelle, die auch kleine Anbieter, Start-ups und Forschungseinrichtungen frühzeitig einbinden. Wir dürfen, und das werden wir auch verhindern, die Innovationskraft unseres Landes darf nicht in Bürokratie und in Zertifizierungen ersticken. Das Deutschland-Tempo muss und wird Standard werden. Und wir können das auch. Das haben wir an vielen Stellen bewiesen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Haushalt ist ein Schritt zu mehr Sicherheit und Vertrauen. Ich freue mich auf die weitere parlamentarische Beratung. Dankeschön.
Als nächsten Redner rufe ich auf für die AfD-Fraktion den Abgeordneten Thomas Ladinski. Ladinski, entschuldigen Sie bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Zuschauer! Nachdem die Bundesregierung beim NATO-Gipfel vollmundig die 5% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigungsausgaben zugesagt hat, wird jetzt hier ein Haushaltsentwurf vorgelegt, der jeden halbwegs vernünftig denkenden Menschen erschaudern lässt. 850 Milliarden Euro neue Schulden möchte diese Bundesregierung in dieser Legislatur aufnehmen. Allein 380 Milliarden Euro dieser neuen Schulden sollen dabei auf den Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums fallen. Zum Vergleich: Die gesamten Steuereinnahmen des Bundes betrugen im Jahr 2024 gerade mal 375 Milliarden Euro. Bis 2029 soll also allein für die Bundeswehr ein höherer Schuldenberg aufgenommen werden, als der Bund in einem ganzen Haushaltsjahr bisher überhaupt an Einnahmen erzielt hat. Da drängt sich dann die Frage auf, wie und vor allem wer soll diese exorbitanten Kredite eigentlich zurückzahlen. Minister Klingbeil hatte bei der kürzlichen Pressekonferenz keine wirkliche Antwort auf diese Frage, aber es ist offensichtlich. Zukünftige Generationen werden diese Kredite in Zins und Tilgung abschottern müssen. Dadurch werden ganze Bundeshaushalte zukünftiger Regierungen nahezu handlungsunfähig. Das ist unverantwortlich. Aber es ist nicht nur unverantwortlich, es ist auch unnötig. Denn die Bundesregierung hatte sich bereits zu einem Zeitpunkt auf diese enorme Neuverschuldung für die Bundeswehr festgelegt, bevor überhaupt beim NATO-Gipfel am 24. Juni eine Verständigung zu den jeweiligen Fähigkeitszielen der Mitgliedstaaten stattgefunden hat. Bevor man also wusste, welche Fähigkeiten die Bundeswehr zukünftig in die NATO einbringen soll, bevor man wusste, was man braucht, wusste man angeblich schon, wie viel es kosten soll und hat es in die Mittelfristplanung in diesem Haushaltsentwurf hineingeschrieben. Das ist absurd. Das bisherige NATO-Ziel lag bei 2% des Bruttoinlandsproduktes. Mit größten Mühen und größten Aufwand hat es das Verteidigungsministerium im letzten Jahr geschafft, dieses Ziel nach jahrelangen Fehlversuchen gerade so zu erreichen. Neben Deutschland haben es gerade mal weitere 10 der 30 NATO-Mitgliedstaaten geschafft, dieses 2%-Ziel überhaupt zu erreichen. Bei der jetzt neuen 5%-Vorgabe werden es noch weniger sein. Das ist offensichtlich. Spanien hat ja schon jetzt angekündigt, dass ihnen ihr Sozialstaat wichtiger ist als eine unsinnige BIP-Vorgabe für Rüstung. Der Kanzler geht jetzt hier mit diesem Haushalt genau den entgegengesetzten Weg von Spanien. Die in der 5%-NATO-Vorgabe enthaltenen 3,5% an reinen Verteidigungsausgaben will man mit 3,3% schon im Jahr 2029 fast erfüllt haben, 6 Jahre vor dem vereinbarten Datum. Es scheint, der Bundeskanzler möchte die Vorgaben übererfüllen und Deutschland hier zum militärischen Musterknaben in der NATO machen, während die sozialen Probleme in unserem Land weiter ungelöst bleiben und die Insolvenzwelle bei sämtlichen Wirtschaftszweigen, die nichts mit Rüstung zu tun haben, noch immer weiter rollt. Dieser schuldenfinanzierte Verteidigungshaushalt ist nicht nur unverantwortlich und er ist nicht nur unnötig, er ist auch unrealistisch. Denn schon jetzt hat das Beschaffungsamt Jahr für Jahr größte Schwierigkeiten, das eingeplante Geld überhaupt auszugeben. Jährlich gehen Milliardenbeträge zurück in den Gesamthaushalt, weil es zu Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei Beschaffungsprojekten kommt. Ursache dafür ist nicht selten das Vergaberecht, regelmäßig aber auch übertriebene geschäftsbereichsinterne Bürokratie. Ein immenser Regelungswust gepaart mit überzogenen Berichtspflichten und eine Vielzahl an verschlimmbessernden Gesetzen und Vorgaben im Beschaffungswesen bremsen Jahr für Jahr stärker die Beschaffungsprojekte der Bundeswehr aus. Erschwerend kommt dazu, dass qualifiziertes Personal schon jetzt nicht im notwendigen Umfang zu finden ist. Im BAMBW, also dem Beschaffungsamt in Koblenz, gibt es schon jetzt Abteilungen mit Besetzungsquoten unterhalb von 70%. Schon jetzt bekommt man die Dienstposten für wichtige Beschaffungsprojekte nicht besetzt. Mit dem neuen Haushaltsentwurf sollen jetzt weitere 1.300 Stellen in der Bundeswehrverwaltung geschaffen werden. Da frage ich mich, wo sollen die Leute herkommen? Wen wollen Sie hier einstellen, wenn es schon jetzt nicht reicht? Die Erhöhung des Verteidigungsetats wird dazu führen, dass das Beschaffungsamt genauso viel beschaffen wird wie bisher auch. Nur der Einzelstückpreis, der wird erheblich steigen. Diese Effekte waren bereits bei der Einführung des Sondervermögens Bundeswehr zu beobachten. Und nach der bekannten Whatever it takes-Rede von Kanzler Merz hat sich dieser Effekt noch mal verstärkt. Auch die Vielzahl an Krisen in der ganzen Welt sorgen dafür, dass Wehrmaterial teurer wird, aber nicht besser. Man nennt es auch Rüstungsinflation. Als AfD sagen wir ganz klar, ein politisch vorgegebenes Ausgabeziel für den Verteidigungsetat, orientiert am BIP, trifft noch lange keine Aussage darüber, wie wehrfähig unsere Bundeswehr ist oder wie effizient unser Beschaffungssystem ist. Eine solche Zielvorgabe ist ungeeignet. Wir stellen uns ganz klar gegen eine Verschuldung künftiger Generationen zugunsten ineffizienter Beschaffungsprozesse. Bevor derartige Summen in den Verteidigungsetat gesteckt werden, muss der Wirkungsgrad des jetzt schon eingesetzten Steuergeldes für die Ausstattung unserer Soldaten erheblich verbessert werden. Beschaffungsprozesse müssen vereinfacht, das Beschaffungswesen entbürokratisiert und Projektlaufzeiten maßgeblich verkürzt werden. Wenn das gelungen ist, wäre auch der jetzige Verteidigungsetat bereits vollkommen ausreichend, um eine erhebliche qualitative Verbesserung bei der Ausstattung unserer Soldaten zu erreichen. Stattdessen steht jetzt hier zu befürchten, dass die Bundesregierung mit diesem jetzt eingeschlagenen Weg dieses Schuldengeld dazu verwenden wird, um scheinbar fertige Waffensysteme von Übersee einzukaufen. Denn noch immer gilt ja die goldene Regel im Beschaffungsamt: Marktverfügbarkeit vor Eigenentwicklung. Ob diese marktverfügbaren Rüstungsprodukte dann überhaupt im Kommunikations- und Wirkverbund der Bundeswehr integrierbar sind und ob das so beschaffte Material für unsere Soldaten überhaupt nutzbar ist, das interessiert dann weder den Bundeskanzler noch andere Verantwortliche auf politischer Ebene, siehe F-35-Beschaffung. Diese blinde Schuldenaufnahme ohne Konzept wird ein Konjunkturprogramm für die amerikanische Rüstungsindustrie. Die Merz-Regierung wird mit diesem Verteidigungshaushalt auf Kosten des Steuerzahlers auf der anderen Seite des Atlantiks auf Shoppingtour gehen, statt eigenes Know-how, Innovation made in Germany zu setzen. Die deutsche Wissenschaftslandschaft, der Großteil der deutschen Wirtschaft und vor allem der Mittelstand werden bei dieser Shoppingtour leer ausgehen. Und schlimmer noch, sie werden dafür die Zeche zahlen. Das werden wir nicht mitmachen. Wir stehen für eine gut ausgestattete und schlagkräftige Bundeswehr, aber nicht auf Kosten der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland, nicht auf Kosten unseres Sozialstaates und schon gar nicht auf Kosten zukünftiger Generationen. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion spricht nun der Abgeordnete Thomas Röwekamp.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Herr Wehrbeauftragte, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mir geht es wahrscheinlich wie vielen von Ihnen. Insbesondere in Gesprächen mit den eigenen Kindern, aber auch mit jungen Menschen wird die Frage gestellt: Glauben Sie, glaubst du, es wird Krieg in Deutschland geben? Und anders als vor 15 Jahren kommt nicht wie automatisch die Antwort: Nein, niemals. Und wenn man sich das Geschehen in der Ukraine anschaut, dann muss man nüchtern feststellen, dass wir in Deutschland natürlich nicht im Krieg sind, aber wir befinden uns auch schon lange nicht mehr im Frieden. Der Krieg, den Russland in der Ukraine führt, führt es gegen uns, gegen unsere Demokratie, gegen unsere Freiheit, gegen unseren Frieden, gegen unseren Wohlstand, gegen unsere gesellschaftliche Ordnung. Es ist Krieg in Europa, meine Damen und Herren, und darauf müssen wir eine Antwort geben. Der vorliegende Haushaltsentwurf gibt diese Antwort, und der vorliegende Haushaltsentwurf ist nur dadurch möglich geworden, dass wir gemeinsam mit Bündnis 90 die Grünen in der letzten Legislaturperiode noch die Grundlage dafür geben konnten, dass wir die der NATO gegebenen Zusagen auch tatsächlich einhalten können. Dabei steht aber genauso fest: Mit Geld gewinnt man keinen Krieg. Und meine persönliche Lebenserfahrung ist, Geld wirkt auch nicht abschreckend und schon gar nicht auf Putin. Und deswegen reden wir jetzt über einen Haushalt. Aber wir werden auf der Grundlage dieses Haushaltes in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren darüber reden, wie wir aus dem Geld militärische Fähigkeiten machen können. Und deswegen kommt es sehr darauf an, dass wir neben dem Haushalt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir das Geld auch für unsere Verteidigung ausgeben können. Und an dieser Stelle zeigt sich aus meiner Sicht auch der deutliche Unterschied, insbesondere zur AfD-Fraktion. Wir kommen nicht nur nicht aus derselben Denkschule. Wir haben in den grundlegenden Fragen von Krieg und Frieden grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen. Wir diskutieren nicht darüber, ob wir aus dem Solidaritätsbündnis der NATO aussteigen wollen. Wir wollen nicht die Europäische Union beenden. Wir wollen nicht mit Putin eine Sicherheitspartnerschaft eingehen. Wir wollen, dass wir uns in der NATO gemeinsam und unter unserer Beteiligung wirksam gegen eine mögliche russische Aggression verteidigen können. Das ist was anderes als eine andere Denkschule. Das ist ein
grundsätzlich andere Auffassung von Krieg und Frieden, von Bedrohung und von gesellschaftlicher Verteidigungsfähigkeit. Und deswegen wird es nie eine Gemeinsamkeit mit Ihnen in der Sache geben. Wir werden begleitend zu dem Geld, was wir jetzt zur Verfügung stellen, darüber reden müssen, Herr Minister, wie wir die der NATO gegebenen Fähigkeiten personell unterlegen können. Dazu gibt es offensichtlich einen ersten Vorschlag, aber klar ist, es muss verbindliche Vereinbarungen darüber geben, in welchen Schritten wir mit der Bundeswehr aufwachsen wollen. Und das bedeutet auch, dass wir natürlich zunächst versuchen wollen, das über Freiwilligendienste zu generieren. Aber das bedeutet auch, wenn das nicht gelingt, ist der nächste Schritt zwangsläufig. Und der nächste Schritt heißt, wir müssen auch in der Lage sein, in dieser Legislaturperiode noch, wenn die sicherheitspolitische Lage es erfordert oder wenn die Verteidigungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Bundeswehr es notwendig macht, wir müssen in der Lage sein, auch auf die Wehrpflicht wieder zurückzugreifen, um unseren Fähigkeitsbeitrag in der NATO leisten zu können. Der zweite Teil betrifft die Frage, was bedeutet das eigentlich für Beschaffung? Und auch da steht fest, es gibt Verbesserungsbedarf. Wir werden noch in diesem Sommer über ein Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz miteinander, auch hier im Parlament, reden, was die Voraussetzungen dafür schaffen soll, dass wir für die Bundeswehr schneller, zielgerichteter und auch in größeren Mengen produzieren können. Übrigens ist das auch deswegen erforderlich, damit wir in Deutschland die industriellen Kapazitäten für die Rüstungsgüter vorhalten können, die wir für unsere eigene Truppe, aber auch für die Europäische Union und insbesondere auch für die NATO brauchen. Darüber hinaus müssen wir auch über Regulatorik reden. Wir müssen über Zuständigkeiten reden und Fähigkeiten. Ich werbe sehr dafür, dass wir in Fragen der Verteidigungsfähigkeit die Zuständigkeiten und die Fähigkeiten zusammenlegen. Es kann nicht sein, dass wir uns gegen einen möglichen Drohnenangriff in Deutschland mit 17 unterschiedlichen Behörden verteidigen wollen. Diese Sicherheitsarchitektur, die wir in Deutschland haben, atmet einen anderen Geist. Sie atmet nicht die gegenwärtige hybride Bedrohung, sie atmet nicht die militärischen Fähigkeiten, über die wir reden, und sie atmet auch nicht eine schnelle und zügige Antwort. Der letzte Teil, zu dem ich etwas sagen möchte, ist viel grundsätzlicher Art. Wir müssen über den Haushalt reden, wir müssen über Beschleunigung reden, wir müssen über personellen Aufwuchs reden. Aber wissen Sie, was mir am meisten Sorgen macht, ist unsere Gesellschaft eigentlich resilient genug für diese Fragen von Krieg und Frieden? Wenn man sich die Umfrage von letzten Freitag anschaut, dann ist die Mehrheit dafür, dass wir einen personellen Aufwuchs bei der Bundeswehr haben und auch sogar für eine Wehrpflicht. Aber wenn man genau hinschaut, ist die Mehrheit der Deutschen dafür, dass jemand sich um die Verteidigung kümmern müsste. Die Botschaft sozusagen aus der Gesellschaft an uns als politische Entscheidungsträger ist doch zurzeit, wir haben ein Problem mit Krieg und Frieden, kümmere dich bitte darum. Die Antwort einer resilienten Gesellschaft muss aber ja sein, wir haben eine Bedrohung unseres Friedens, unserer Freiheit, unserer gesellschaftlichen Ordnung und ich bin bereit, dafür einen Beitrag zu leisten. Das ist eine resiliente Gesellschaft. Und deswegen werbe ich dafür, dass wir die Zeit, die wir jetzt haben, auch dazu nutzen, nach draußen zu gehen und mit den Menschen darüber zu reden, dass die Bewahrung von Frieden, die Gewährleistung von Freiheit, die Sicherstellung von Demokratie und auch ein gewohnter und vertrauter Umgang mit Wohlstand nur dann gelingen kann, wenn man diese Aufgabe nicht immer nur an andere, an die NATO, an die Vereinigten Staaten oder an die Wehrdienstleistenden und die Soldatinnen und Soldaten delegiert, sondern nur dann funktioniert, wenn auch jeder selber bereit ist, einen Einsatz für Frieden, Freiheit, Demokratie und diesen Wohlstand zu schaffen. Vielen herzlichen Dank.
Als nächstes hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen der Abgeordnete Dr. Sebastian Schäfer.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Präsident, Herr Werbeauftragter, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben die Zeitenwende in der Zeitenwende. Wir haben mit der Bereichsausnahme die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es keine finanziellen Einschränkungen mehr gibt um in unsere Verteidigungsfähigkeit, um in unsere Sicherheit zu investieren. Das ist ein echter Paradigmenwechsel in unserer Haushaltspolitik. Im Januar hat Robert Habeck in einem Interview die 3,5% von der Wirtschaftsleistung angesprochen, die jetzt vor zwei Wochen beim NATO-Gipfel in Den Haag noch mit zusätzlich 1,5% vom BIP für strategische Infrastruktur als Zielwert beschlossen wurden. Die Reaktion von unserem heutigen Innenminister damals, also vor sechs Monaten, Habecks Überlegung sei ein Vehikel, um die Schuldenbremse abzuschaffen. Dabei wusste jede und jeder, der sich ernsthaft mit der Situation auseinandersetzt, natürlich auch schon im Januar, der Minister hat es gesagt, dass die Bedrohungslage in Europa so ernst und die Ausstattung der Bundeswehr teilweise immer noch so schlecht ist, dass das Sondervermögen und ein Haushalt in den Grenzen der alten Schuldenbremse nicht ausreichen. Wir, die Grünen, sind nicht die Union. Bei uns geht Land tatsächlich vor Partei. Sogar wenn wir nicht mehr regieren. Deshalb haben wir Ihnen die Hand gereicht und geholfen. Es war notwendig und es bleibt richtig für unsere Freiheit, für Europa, für den Frieden in der Ukraine. Ich wünsche mir sehr, dass mit diesem Haushalt der Grundstein gelegt wird, um die Zeitenwende endlich auch wirklich zu vollziehen. Aber ich habe da leider meine Zweifel. Der Bundesrechnungshof warnt jetzt bereits, dass sachfremde Mittel in den Etat des Verteidigungsministeriums verschoben werden, um die Schuldenbremse zu umgehen. Und auch wenn der bayerische Ministerpräsident über die Bundeswehr spricht, dann geht es ihm leider nicht um unsere Sicherheit. Es geht ihm um die Interessen seiner Rüstungsindustrie. Da leuchten bei Söder die Augen wie sonst nur bei der Bratwurst auf dem Teller. Natürlich brauchen wir die Industrie. Aber sie darf eben immer nur Mittel zum Zweck sein, und der Zweck ist unsere Sicherheit. Die Zeit der Connections, die darf nicht wiedererstehen. Und da habe ich große Sorgen, wenn Sie so ganz nebenbei zwischen Tür und Angel in der letzten Sitzungswoche im Haushaltsausschuss auf einmal alle Berichtspflichten, die die Verteidigung betreffen, abschaffen. Dann heißt Ihr Mäntelchen zwar Bürokratieabbau, aber es geht Ihnen ganz einfach darum, parlamentarische Kontrolle einzuschränken. Wie kann man sich als Haushälterin oder Haushälter nur so klein machen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition? Und ich will klar sagen an die Adresse des Ministers, wir verstehen die Sensibilität so mancher Information in der Beschaffung. Aber das darf parlamentarische Kontrolle nicht unmöglich machen. Wir jedenfalls haben diesen Anspruch, diese Koalition offenbar eher nicht. Das Sondervermögen mit immerhin 100 Milliarden Euro gibt es nun schon seit mehr als drei Jahren. Und dennoch sagt der Inspekteur des Heeres, ein Mann klarer Worte, dass es uns heute materiell nicht wesentlich besser als im Februar 2022 ginge. Und ja, das hat damit zu tun, dass die Bundeswehr der Ukraine viel geholfen hat und weiterhin hilft. Aber es hat auch viel damit zu tun, dass die Strukturen immer noch zu langsam sind, Beschaffungsvorhaben viel zu lange dauern und wir immer noch fast täglich Meldungen über teure Verspätungen bei so dringend benötigten Lieferungen haben. Ich möchte ein konkretes Beispiel nennen. Es gibt ein multinationales Beschaffungsprogramm für Transportpanzer, ursprünglich gegründet durch Lettland und Finnland. Deutschland hat 2022 die Absicht erklärt, diesem Programm beizutreten. 2023 folgte die technische Vereinbarung, 2024 dann die Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung, 2025 ist man dem Programm offiziell beigetreten. Die ersten Transportpanzer aus diesem Programm können wir dann ab 2027 erwarten. Dänemark auf der anderen Seite hat Ende 2024 entschieden, dem Programm beizutreten, ist im April 2025 offiziell Mitglied geworden und erwartet die ersten Transportpanzer noch in diesem Jahr. Das steht exemplarisch für die Zeitenwende in Europa. Die einen reden darüber, die anderen machen es. Wieso schafft Dänemark mit den gleichen europäischen Beschaffungs- und Vergaberegeln, was Deutschland nicht hinbekommt? Meine Damen und Herren, wir werden bei den anstehenden Haushaltsberatungen jetzt im Sommer, im Herbst ganz genau hinschauen. Wir müssen unsere Sicherheit dringend verbessern und nicht einfach nur viel Geld ausgeben. Die parlamentarische Kontrolle ist notwendig wie nie. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion Die Linke darf ich aufrufen den Abgeordneten Ulrich Toden.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. 5% des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung sind das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Finanzierung erfolgt durch eine völlig entgrenzte Schuldenaufnahme auf Kosten der jungen Generation, Teil sitzt hier oben auch, und zwar ohne, dass diese Generation durch die Investitionen in Bildung davon profitieren würde. Diese Generation sitzt schon heute in maroden Klassenzimmern und auf kaputten Schultoiletten, aber zum Dank dafür tut man ihnen jetzt noch die Wehrpflicht an. Insgesamt erwarten uns als Gesellschaft harte Einschnitte in allen Bereichen, natürlich vor allem im Sozialen. Der sozialdemokratische Ministerpräsident von Spanien, Pedro Sanchez, hat sich standhaft dem 5%-Ziel verweigert, und zwar mit dem Hinweis, das werde Steuererhöhungen für die Mittelschicht bedeuten, Sozialkürzungen nach sich ziehen und notwendige Investitionen verhindern. Chapeau! Es gibt sie also doch noch, die aufrechten Sozialdemokraten, wenigstens in Spanien. Unbegrenzt Geld für die Rüstung, aber Kahlschlag im Sozialen und bei der Bildung. Das vertieft die soziale Spaltung in diesem Land, und so bekämpft man den Rechtsruck mit Sicherheit nicht. Das gängige Narrativ, das zur Rechtfertigung dieses Wahnsinns herangezogen wird, geht ungefähr so, ich hoffe, ich beschreibe das richtig. Wir haben in den letzten Jahren zu wenig für Rüstung ausgegeben, das müssen wir jetzt nachholen. Bereits im vergangenen Jahr aber, also noch vor dem sagenumwobenen NATO-Gipfel, haben die 32 Mitgliedstaaten der NATO mehr Geld für Rüstung ausgegeben als der Rest der Welt zusammen. 55% der weltweiten Rüstungsausgaben entfielen auf die NATO. Wie viel Geld wollen Sie eigentlich noch versenken, bis Sie sich endlich sicher fühlen? Die 5%-Zahl ist außerdem absolut willkürlich gesetzt. Begründet wird das mit Fähigkeitslücken bei den einzelnen Streitkräften. Merkwürdig ist dabei nur, dass in allen 32 Mitgliedstaaten diese Lücke mit exakt 5% des Bruttoinlandsprodukts offenbar gleich groß ist. Offenbar wird alles über einen Kamm geschoren. Individuelle Fähigkeitslücken werden, anders als immer behauptet, nicht betrachtet. Apropos Fähigkeitslücken. Welche Fähigkeitslücken die Bundeswehr hat und mit welchen Maßnahmen und vor allem zu welchen Kosten diese zu schließen wären, wird weder in der Öffentlichkeit noch, Sarah Nanni wird mir zustimmen, im nicht öffentlich tagenden Verteidigungsausschuss mitgeteilt. Diese Information wäre geeignet, die nationale Sicherheit zu gefährden, so heißt es immer. Dann bleibt mir als Abgeordneten wohl nur der Bundesregierung blind zu vertrauen. Und Sie mögen es mir jetzt bitte nachsehen, dass das selbst ohne die vielen bereits gebrochenen Versprechen der Koalition reichlich viel verlangt wäre. Und wie der erste gescheiterte Wahlgang bei der Kanzlerwahl gezeigt hat, ist das auch für die Abgeordneten der Regierungskoalition selbst etwas viel verlangt. Wenn, wie kürzlich geschehen, in einer Beschaffungsvorlage die Stückzahl geschwärzt ist, ist eine qualifizierte Entscheidung überhaupt nicht mehr zu treffen. Bekomme ich jetzt 10 oder 20 oder 30 Stück von etwas? Ich weiß, insbesondere Sie von der Union haben ja eine Vorliebe für Schwärzung in Dokumenten, aber meistens kommt das die Steuerzahler teuer zu stehen. Uns drängt sich der Verdacht auf, dass Sie bei Ihren Rüstungsdeals sich einfach nicht in die Karten schauen lassen wollen. Die Pläne der Bundesregierung reichen weit über das hinaus, was für die militärische Verteidigungsfähigkeit Deutschlands erforderlich wäre. Für die Friedensorganisation der OSZE beispielsweise hat die Bundesregierung pünktlich zum 50. Jahrestag der Schlussakte von Helsinki nur Peanuts übrig. Die Einhaltung des Völkerrechts und nicht militärische Sicherheit sind dieser Bundesregierung praktisch nichts wert. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Entwurf für Verteidigung ist ein sicherheits- und sozialpolitischer Brandbeschleuniger. Doch Sie können sich sicher sein, die Linke tritt dafür ein, dass bei Ihrem Aufrüstungswahn die Demokratie und der Zusammenhalt in der Gesellschaft nicht unter die Räder kommen. Ich danke Ihnen.
Für eine kurze Minute darf ich dem SPD-Kollegen Falko Drossmann das Wort geben. Danke.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, so viel zu sagen und so wenig Zeit. Deshalb in aller Kürze, was wollte ich sagen? Deshalb in aller Kürze zusammengefasst. Herr Bundesminister Pistorius, das, was Sie hier eingebracht haben, ist extrem ambitioniert. Das ist fraglich, ob das überhaupt alles zu schaffen ist. Wir wissen, dass Sie der Beste für diesen Job sind. Sie haben gesagt, Sie werden es mit zielgerichtet und mit Augenmaß, wenn Sie diesen Umbau der Bundeswehr vornehmen. Seien Sie sicher, dieses Parlament hat Ihnen diese Parlamentsarmee anvertraut, und wir werden Sie in jedem Detail unterstützen, das auch richtig hinzubekommen. Aber wir sind alle gefordert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweitens. Das ist wirklich Destruktivismus von der Linken, muss ich mal sagen. Nichts von dieser Freiheit hier, die wir haben, nichts von dem, was Sie hier sagen, nichts von dem, was Sie bei der OSZE gemacht haben, die vier Tage, könnten Sie in Russland tun. Akzeptieren Sie das doch mal, dass es hier etwas Wertvolles gibt, das wir verteidigen. Und dass das nicht Wahn ist, was wir tun. Das Letzte ist, hier wurde eben von ehemaligen Obristen gesagt, welche Fraktion denn die meisten Soldatinnen und Soldaten, bitte, es gibt hier viele Dutzend ehemalige Wehrpflichtige, die hier in den Reihen sitzen. Soldaten sind Soldaten, egal welchen Dienstgrad sie haben. Vielen Dank.
Ich darf für die AfD-Fraktion dem Abgeordneten Mirko Hanka das Wort erteilen.
Herr Präsident, geehrte Kollegen, geschätzte Zuschauer! Die Ausgaben für die Bundeswehr belaufen sich, wie wir es heute schon mehrfach gehört haben, in diesem Jahr auf rund 36.000 Millionen. Damit wäre das berühmte Sondervermögen zu 100% ausgenutzt. Das klingt in Bezug auf die Verteidigungsfähigkeit des Landes nach einer guten Nachricht. Haushalterisch aber haben wir hier schon die ersten Probleme. Die Zinsausgaben für die Ausgaben- und Verpflichtungsermächtigungen werden in den Jahren 26 und 27 nicht mehr aus dem Sondervermögen gedeckt werden können. Auch werden zum Beispiel aus dem Ressort der Verkehrsinfrastruktur Verpflichtungen in den Einzelplan 14, also in den Verteidigungshaushalt, verschoben. Die Gesamtausgaben für die Bundeswehr liegen bis zum Jahr 2029 bei über 600 geplanten Milliarden. Die Gelder, die Merkel und Co. einzusparen glaubten, zahlen wir jetzt 4-, 5-, 6-fach. Das ist eine massive schuldenfinanzierte Aufrüstung der Bundeswehr. Und das einigermaßen einzufangen, müssen wir konsolidieren und sparen. Denn im Moment ist der Haushalt nichts weiter als eine gigantische Wette. Eine gigantische Geldaufnahme ohne echte Sparmaßnahmen ist hochgefährlich. Beispielhaft sparen müssen wir bei den ideologisch begründeten Klimaprogrammen, bei EU- und Auslandszahlungen und natürlich bei den unverantwortlich hohen Migrationskosten. Ansonsten hätten wir zwar eine starke Wehr, aber leider einen ruinierten Staat. Als eine neue, vielleicht auch sogar eine neue Eurokrise und eine Schuldenpolitik, das ist ja noch viel dramatischer für dieses Haus hier, eine Schuldenkrise und Politik, die die Handlungsspielräume zukünftiger Regierungen, zukünftiger Bundestagsabgeordneter komplett einschränken würde. Das können Sie alles nachlesen in den Medien oder auch im Bundesrechnungshof. Worauf müssen wir also achten? Worum geht es dringlich? Es geht um die Balance. Gesellschaftspolitisch, wirtschaftspolitisch und verteidigungspolitisch dürfen wir nicht runterfallen. Vor diesem Hintergrund sei erwähnt, dass diese Staatsausgaben einen Inflationsschock auslösen können und wir dann am Ende nicht mehr und bessere Waffensysteme erhalten, wie das mein Kollege Herr Lutschinski schon sagte, sondern schlicht nur teurere. Rentner, alleinerziehende Studenten und andere müssen sich das Leben in diesem Land aber weiterhin leisten können. Es geht also um die Balance zwischen all den relevanten Werten und Säulen unserer freiheitlichen Gesellschaft. Was ist eine verantwortungsvolle Antwort? Konsolidierung, kaufmännische Vorsicht und eine besondere Investitions- und Ausgabenpolitik. Der Staat muss als kompetenter Verhandler und er muss als Anwalt der Steuerzahler auftreten. Leider hat er diese Kompetenz in der Vergangenheit allzu oft missen lassen. Als Beispiele sind unter anderem zu nennen teure Corona-Politik, Masken- und Impfstoffbeschaffung. Außerdem zwei Beispiele aus dem Bereich des Bundesrechnungshofes. Erstens, unzureichende Koordinierung führt zum Abbruch eines langjährigen Beschaffungsprojektes für dringend benötigte Minenabwehrboote. Zweitens, Bundeswehr gelingt es seit Jahren nicht, die Korvetten der Marine aufgabengerecht auszustatten. Der Staat hat also in der Vergangenheit, wie Sie sehen, leider nie überzeugt, wenn es um die weitsichtige Verwendung von Steuergeldern ging. Warum soll das heute anders sein? Ich befürchte die üblichen Fehlallokationen. Ich befürchte massive Preissteigerungen auf allen Gebieten. Was wir also brauchen, ist eine besonnene Beschaffung, eine konsequente und weitsichtige Führung, die ihre ganze Energie in den Dienst des Landes stellt. BMVG und Bundeswehr sind in der Pflicht. In der Pflicht, die Mittel wirksam und verantwortungsvoll zu verwenden. Wir brauchen Innovationen im Bereich Stealth, Drohnen und KI. Keine erfolgreiche Aufholjagd ohne Innovation. Wir brauchen einen Strategiewechsel hin zur Innovations- und Technologieführerschaft. Im Moment gibt es keinen Willen, Drohnen selbst zu entwickeln oder herzustellen. Ich persönlich halte das für fahrlässig und für einen taktischen Fehler. Wie erreicht man Innovation, indem man zum Beispiel die Entwicklung von Drohnen selbst in die Hand nimmt und sich dadurch unabhängig von Verkäufern, Lager- und Zuteilungskapazitäten und Transportproblemen, also schlicht und einfach frei vom Gutwillen anderer Staaten macht? So einfach und effizient kann Verteidigungspolitik sein. Unsere Ingenieure müssen wieder die Chance erhalten, ihre besonderen Fähigkeiten und Kenntnisse zum Einsatz zu bringen. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich aufrufen die Abgeordnete Kerstin Fierke.
Sehr geehrter Präsident, sehr geehrter Minister, geschätzte Damen und Herren! Mit dem Haushalt 2025 beginnen wir, die haushalterischen Widersprüche der Zeitenwende aufzulösen und bringen die Zeitenwende nun endlich finanziell auf den richtigen Kurs. Der Einzelplan war seit 2022 quasi eingefroren und verkam eher zu einem Betriebshaushalt. Aber das ist nun vorbei. Denn für das laufende Haushaltsjahr erhöhen wir den Einzelplan 14 um satte 20%. Danke dafür. Denn das ermöglicht uns, noch in diesem Jahr wichtige Korrekturen vorzunehmen. Die Aufstockung der Mittel für militärische Beschaffung um 195%. Die Schaffung von rund 10.000 militärischen Planstellen und zusätzlich noch mal 1.300 zivile. Investitionen in die Infrastruktur unserer militärischen Anlagen um 8,6% zu erhöhen und wieder mehr Zukunft in die Zukunft zu investieren, denn auch die F&T-Mittel steigen um 7%. Dieser Haushalt setzt also ein klares Signal, wir investieren entschlossen in die Zukunft unserer Bundeswehr. Hinzu kommen 24 Milliarden aus dem Sondervermögen. In Summe stehen damit über 86 Milliarden Euro zur Verfügung, mehr als je zuvor. Und ein Blick in die Eckwerte für die nächsten Jahre offenbart, das ist erst der Anfang. Im Jahre 2026 haben wir dann 83 Milliarden, und das steigt dann bis zum Jahr 29 auf 153 Milliarden. Denn wir als Koalition stehen zu whatever it takes. Und wir stehen auch vollumfänglich zu den NATO-Beschlüssen von Den Haag. 5% Bruttoinlandsprodukt für die Verteidigung, davon 3,5% für harte Verteidigung und 1,5% für verteidigungsrelevante Investitionen. Und wir werden dieses Ziel erfüllen. Denn für uns ist unsere Sicherheit und die Freiheit unserer Partner nicht verhandelbar. Und lassen Sie mich eines ausdrücklich sagen. Wir dürfen hier nicht tricksen. Italien kann gerne versuchen, ihre 16 Milliarden Euro Brücke nach Sizilien anrechnen zu lassen, unabhängig vom militärischen Mehrwert dieses Prestigeprojektes. Aber wir als logistische Drehscheibe im Herzen Europas können uns solche politischen Rechentricks einfach nicht erlauben. Denn wir tragen besondere Verantwortung dafür, dass unsere Streitkräfte sowie die unserer Partner überhaupt dahin kommen, wo sie gebraucht werden. Und deshalb sind wir in der Pflicht, die Infrastrukturprojekte, die einen unmittelbaren Bezug zur Verteidigungsfähigkeit Europas haben, umfassend zu priorisieren. Denn nur wenn wir das tun und unsere derzeitigen infrastrukturellen Defizite adressieren, können wir unserer Rolle und unserer Verantwortung als Drehscheibe gerecht werden. Herr Minister, die Zeiten, in denen Sie auf Pressekonferenzen erklären mussten, warum Sie eben nicht die Mittel erhalten haben, welche Sie gefordert hatten, die sind vorbei. Doch aus einem sicherheits- und verteidigungspolitisch begründeten Whatever it takes darf natürlich kein verwaltungsseitiges Geld spielt keine Rolle mehr werden. Kein noch so großer Aufwuchs des Verteidigungshaushalts ersetzt die zwingende Notwendigkeit, den Wasserkopf, die überbordende Bürokratie und auch die Prozesslandschaft konsequent abzubauen und so die Aufgabeneffizienz zu erhöhen. Wir erwarten zudem, dass Sie sich auch in dieser herausfordernden Lage weiterhin auf die fachliche Expertise unserer Soldaten verlassen und dass der Generalinspekteur als oberster militärischer Repräsentant seine herausgehobene Stellung behält. Es wäre ein fatales Signal, wenn gerade in der schwersten sicherheitspolitischen Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges seine Position und sein Einfluss in der Bundesregierung zur Disposition stünden. Die Haushaltspläne der Bundesregierung, egal wie umfänglich, schaffen keine Kriegstüchtigkeit. Aber sie können sehr wohl die Grundvoraussetzung für das Erreichen eben jenes Endzustandes schaffen. Vorausgesetzt, die entsprechenden notwendigen Entscheidungen werden jetzt getroffen und nicht erst in 2 Jahren. Es ist allerhöchste Zeit für eine Hartruderlage, die eben auch erfordert, dass parteipolitische Befindlichkeiten der nationalen Sicherheit untergeordnet werden, beim Haushalt wie auch bei der Wehrpflicht. Vielen Dank.
Zur Aussprache im Einzelplan 14 als abschließenden Redner darf ich das Wort erteilen für die CDU-CSU-Fraktion dem Abgeordneten Andreas Mattfeld.
Eine Minute mehr, ne? Weil sie hat eine Minute weniger.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister Pistorius, sehr geehrte Damen und Herren, aber ich sage auch ganz deutlich an den Bildschirm, sehr geehrte Soldatinnen und Soldaten, weil ich weiß, wie diese Debatte auch bei der Bundeswehr verfolgt wird. Mit dem zweiten Regierungsentwurf für den Verteidigungshaushalt 2025, Herr Minister, legen Sie nun einen Entwurf vor, der endlich, möchte ich sagen, den Begriff Zeitenwende mit Leben füllt. Und als zuständiger, vielleicht sogar neuer Haushälter, obwohl ich den Haushalt schon mal hatte für eine kurze Zeit, darf ich Ihnen sagen, verspreche ich eine effektive und pragmatische Begleitung dieser Aufgabe in den kommenden Haushaltsberatungen.
Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen?
Aber selbstverständlich, gerne.
Jetzt. Ich habe ja heute gelernt, dass es viele zugewandte Männer gibt bei der Union. Deswegen auch noch mal an Sie, Herr Kollege, die Frage von vorhin. Auf welcher Grundlage kam denn die Fraktion CDU-CSU im letzten Jahr zu der Auffassung, dass man keine Reform der Schuldenbremse braucht, weil die Verteidigungsausgaben ungefähr bei 2% bleiben würden? Können Sie das einmal erläutern?
Sehr geehrte Frau Kollegin, ich freue mich sehr über diese Frage, weil Sie ja diese Frage, ich glaube, jetzt das dritte Mal irgendwo stellen. Das ist auch Ihr gutes Recht, das ist legitim. Ich kann Ihnen das aber ganz deutlich sagen. Es fehlte Vertrauen bei Ihnen. Es fehlte Vertrauen in Ihre Politik, gerade in Ihre Politik der Grünen, wie Sie denn die Aussetzung der Schuldenbremse dann ausformulieren. Und da ist es ganz eindeutig, wie Sie es formuliert hätten, wie Sie mit Mitteln des Bundeshaushalts umgegangen sind. Ich erinnere an Northvolt. Ich erinnere an andere Dinge, wie sie bei TAE agieren. Dort Ihnen eine, ich sag's mal, Ausnahme der Schuldenbremse gewähren zu lassen in Zeiten der Opposition, wäre unmöglich gewesen. Das haben wir nicht gemacht. Und dafür hatten wir seinerzeit sehr, sehr gute Gründe. Meine Damen und Herren, wir haben die Zahlen gehört, 62,4 Milliarden Euro im aktuellen Etat, weitere 24 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen und wenn ich die Eckwerte mir anschaue, die dann im Jahr 2029 auf 153 Milliarden Euro hochgesetzt werden, dann ist das, Herr Minister, eine Herausforderung, die enorm ist. Aber wir geben es aus für die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes. Vor allen Dingen geben wir es aber aus für die Freiheit unseres Landes. Und die 3% des Bruttoinlandsproduktes, das war auch am Anfang für mich schwer, das nachzuvollziehen. Das darf ich als Haushalt
Haushälter sagen. Es ist aber zwingend erforderlich. Und wir wissen auch, auf internationaler Ebene sind die Weichen für höhere Verteidigungsausgaben gestellt worden. Und der NATO-Gipfel in Den Haag, der hat hier, glaube ich, ein bemerkenswertes Ziel, so möchte ich es mal sagen, gesetzt, mit jährlich 5% des Bruttoinlandsproduktes Verteidigungsausgaben dann ab 2035 hier zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Investition, meine Damen und Herren, in unsere Sicherheit. Und, meine Damen und Herren, was ich interessant fand, auch auf dem NATO-Gipfel, dass hier differenziert wurde. 3,5% des BIPs für klassische Verteidigungsausgaben wie Truppen, Ausrüstung und Waffen und weitere 1,5%, und das ist klug, für sicherheitsrelevante Maßnahmen hier vorzusehen, entweder für die Anpassung der Infrastruktur an militärische Anforderungen, den Schutz kritischer Energieinfrastruktur, die uns große Sorgen macht, aber auch insbesondere die Stärkung der Cybersicherheit. Aber, meine Damen und Herren, das darf ich auch sagen, und das habe ich in 16 Jahren Haushaltspolitik erlebt, Geld alleine sichert eben noch keine Verteidigungsfähigkeit. Und ich sage ganz deutlich, Fähigkeitsaufbau ist wichtiger als Mittelabfluss. Und die finanziellen Spielräume für eine verteidigungsfähige Bundeswehr, das haben wir eben mehrfach diskutiert, die waren noch nie so groß. Das bedeutet aber auch, Herr Minister, ohne tiefgreifende Reformen, die wir noch vornehmen müssen bei Personal und Struktur, bleibt eben die volle Einsatzbereitschaft außer Reichweite. Und ein derartiger Mittelaufwuchs, das zwingt uns alle, zu neuem Denken. Ich bin Industriekaufmann, ich bin Unternehmer, und mir ist ganz, ganz schnell klar geworden, als ich den Haushalt wieder übernommen habe, dass wir eben auch Strukturen immer noch ändern müssen. Wir sind da ganz am Anfang erst. Wir müssen Strukturen im Ministerium, in der Bundeswehr, aber ich darf das sagen, auch in der Industrie müssen wir noch effizienter und wir müssen effektiver hier auch mit der Industrie im Zusammenspiel werden. Und wir als Parlament müssen unsere Bundeswehr und der Industrie hierzu auch die Möglichkeiten einräumen, damit schneller, damit effizienter agiert werden kann. Wir als Union wünschen uns, Herr Minister, dass dies noch schneller umgesetzt wird. Und die Investitionen, das sage ich auch ganz deutlich, die müssen ausschließlich nach Notwendigkeit erfolgen. Und ich weiß, ich mache mir jetzt in der CSU nicht unbedingt Freunde, aber die von einem Ministerpräsidenten geforderte Verteilung des Sondervermögens nach einem Länderschlüssel, wonach 25% der Investitionen in sein Bundesland zu erfolgen haben, das darf ich sagen, da erteile ich als Haushälter der CDU-Schwesterpartei eine klare Absage und ganz deutlich, wir werden dort beschaffen, wo Preis und Leistung der Verteidigungsprodukte die derzeit noch vorhandenen Fähigkeitslücken schließen können. Verteilungsschlüssel und Forderungen der Beschaffung nach Geografie sind schlichtweg fehl am Platz. Und, meine Damen und Herren, whatever it takes, das bedeutet nicht, dass Geld unermesslich vorhanden ist. Auch bei hohen Etats, und da sage ich als Haushälter, gilt Wirtschaftlichkeit, Preisüberwachung und konsequentes Controlling von Beschaffung und Betrieb. Das sind unverzichtbare Dinge, die müssen wir einhalten. Jeder Euro zählt, meine Damen und Herren, auch bei Rekordetats. Und, meine Damen und Herren, starre und langwierige Prozesse, das merken wir immer wieder, die bremsen leider immer noch Tempo und Innovation. Planung und Beschaffung, die müssen schlichtweg noch schneller, sie müssen flexibler, technologiefähig werden. Und der Ukraine-Krieg, der zeigt doch, Geschwindigkeit ist entscheidend. Die Bundeswehr muss Rüstungsprojekte agiler managen, sonst bleibt unsere Truppe zurück. Und die Bundeswehr muss einsatzbereite Kampfverbände für Landes- und Bündnisverteidigung liefern. Dafür ist häufiger ein weniger an Verwaltung effektiver als denn ein Mehr an Verwaltung. Das habe ich auch in vielen Jahren erlebt. Oder kurz gesagt, Herr Minister, wir brauchen weniger Verwaltung und wir brauchen mehr Truppen. Und dafür
Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage eines Kollegen aus der AfD-Fraktion gestatten?
Ja.
Ja, lieber Herr Kollege, Sie sprechen es ja gerade an. Die Beschaffung, die Organisation und all das muss schlanker und schneller laufen. Und gerade die Organisation, und schauen wir drauf, wir reden von einem Aufwuchs von Personal. Und da braucht man selbst ganz einfache Dinge wie Unterkunftsgebäude, wie Werkhallen und anderes. Werden Sie dafür sorgen, dass hier nicht nur Phrasen sind, weil das hören wir seit vielen Jahren, auch von der CDU, immer wieder weniger Bürokratie und schlanker. Werden wir endlich mal etwas vorgelegt bekommen, dass zum Beispiel Bundesvorhaben, die die Bundeswehr in den Bundesländern plant und vorhat, weg von den Landesbauämtern kommt und dass die Bundeswehr mehr Kapazität, mehr Befugnisse bekommt, beispielsweise im BAHIN-BW, um eigene Projekte dort zu bearbeiten, weil das wäre ein Turbo für eigene Infrastrukturvorhaben. Oder wie stellen Sie sich das konkret vor und nicht nur als Phrase? Vielen Dank.
Ich mache schon ein bisschen länger Politik und ich antworte Ihnen trotzdem, obwohl ich weiß, das sage ich ganz deutlich, dass viele von Ihnen gleich mit dem Telefon in der russischen Botschaft sind. Aber trotzdem darf ich das sagen.
Hört, hört.
Trotzdem darf ich Ihnen sagen, dass diese Koalition auch manches Mal mit anderen Partnern, die heute vielleicht in der Opposition sind, sich intensiv darüber Gedanken machen, wie wir denn den Personalaufwuchs im Bereich der Bundeswehr hier umsetzen können. Und ich darf das erleben, ich habe es erlebt, dass wir Kasernen geschlossen haben. Ich habe das seinerzeit nicht für klug gehalten, das darf ich ganz deutlich sagen, als wir hier Entscheidungen hierzu getroffen haben. Ich darf Ihnen aber auch sagen, dass wir intensiv dabei sind, was Planungsbeschleunigung anbelangt, und das weiß ich, war viele Jahre Bürgermeister, es ist nicht so einfach, das Planungsrecht so zu ändern. Wir sind dabei, einfach zu strukturieren, wo haben wir Möglichkeiten des Aufwuchses in unseren Kasernen, wie verdichtet sind Kasernenbereiche, wo können wir was aufwachsen lassen. Und ich darf Ihnen auch ganz deutlich sagen, wir müssen uns auch darüber unterhalten, wo werden wir neue Kasernen installieren müssen. Und da müssen wir uns dann auch Gedanken machen, wo sind denn die jungen Wehrdienstleistenden, die Lust auf die Bundeswehr haben. Der Minister hat es ja vorhin ganz deutlich gesagt, wie wichtig das Ganze ist, dass wir Lust auf Bundeswehr, auf Technik wecken. Und ich darf Ihnen das sagen, das ist eine große Planungsabteilung, die sich mittlerweile im Hause hier mit Gedanken macht, wie wir das Ganze umsetzen werden. Das sind nicht nur Sprüche, die wir hier im Parlament machen, sondern das ist eins zu eins umzusetzen. Ich weiß, das mag Ihnen nicht passen oder vielen, nicht allen vielleicht bei Ihnen, aber einigen bei Ihnen nicht passen, die sich was anderes wünschen würden, wie wir hier mit unserer Bundeswehr umgehen, die auch, ich sage es mal wirklich deutlich, der verlängerte Arm von Herrn Putin hier sind. Ich sage Ihnen ganz deutlich, ich habe seit Jahren immer, auch in den 80er Jahren schon dafür gekämpft, damals leider gegen manche von der grünen Seite, was denn anbelangt, Freiheit für unser Land hier zu verteidigen. Heute muss ich diese Freiheit, zumindest verbal hier im Parlament, gegen Sie verteidigen. Und das macht mir ganz, ganz große Sorgen, meine Damen und Herren. Und deshalb darf ich sagen, wir werden Verwaltungsstrukturen verschlanken, wir werden gegebenenfalls auch Aufgaben streichen, wir werden Prozesse digitalisieren und alles muss konsequent eben auf Einsatzfähigkeit auch ausgerichtet werden. Das heißt aber auch mit der neuen Wehrpflicht und dem Ausbau von Marine, Luftwaffe, Heer, Cyberraum muss auch das Unterstützungskommando, etwa Logistik und Sanitätsdienst, zwingend mitweisen. Und zudem, meine Damen und Herren, müssen wir aus den Kämpfen in der Ukraine lernen. Drohnen haben dort die Kriegsführung dramatisch wie leider auch tragisch verändert. Sie bringt einerseits den Stellungskrieg zurück und verlagert andererseits, und das ist mir fremd gewesen, Einsätze zugleich an die Konsole. Und essentiell für die Bundeswehr ist ein deshalb noch schnelleres Aufbauprogramm für unsere Drohnen. Erforderlich sind dabei Überwachen, Abwehren, Stören, Transportieren, ich darf Ihnen das auch sagen, auch angreifen. Und meine Damen und Herren, auch die deutsche Wirtschaft ist gefordert. Das schwarze Peterspiel, wie ich es nun seit 16 Jahren im Haushaltsausschuss häufig empfunden habe, zwischen Ministerium und Industrie, das muss bei dieser derzeitigen Sicherheitslage schlichtweg ein Ende haben. Lieferengpässe und Abhängigkeiten zwingen leider die Bundeswehr immer wieder zu Beschaffung auch außerhalb Europas. Und ich sage Ihnen aber, echte Souveränität setzt eigene Fähigkeiten bei uns im Land in Europa voraus. Eine leistungsfähige deutsche und europäische Verteidigungsindustrie, die braucht verlässliche Aufträge, sie braucht gezielte Förderung, sie braucht strategische Zusammenarbeit in Europa, meine Damen und Herren. Und das gilt, Herr Minister, auch für den Space-Bereich. Und ich sage Ihnen, wenn wir das hinkriegen, werden wir auch Produktionskapazitäten uns sichern. Wir werden zwingend benötigte Kapazitäten aufbauen, die wir im Verteidigungsfall in großem Maßstab benötigen. Und wir werden Lieferketten wieder widerstandsfähig machen. Und deshalb auch ganz deutlich von dieser Stelle an die Industrie. Die Politik, die wird jetzt mit diesem Haushalt liefern, sie wird mit kommenden Haushalten liefern. Die Industrie erhält jetzt langfristige Rahmenverträge, um diese Kapazitäten aufzubauen. Nun sage ich aber auch ganz deutlich, jetzt muss auch die Industrie beweisen, dass auch sie liefern wird. Herzlichen Dank.
Damit schließe ich die Aussprache zum Einzelplan 14. Wir kommen nun zu dem Geschäftsbereich des Bundes.